Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Transformation.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute geht es um Wandel. Und es geht um echte gesellschaftliche Transformation. Das ist ein Unterschied. Vieles wandelt sich von A nach B und wieder zurück. Oft ändert sich nur die Verpackung, aber im Kern bleibt alles beim Alten. Demgegenüber verstehe ich Transformation als eine grundlegend neue Entwicklung von Haltungen, von Bewusstsein, von Handeln. Wer würde bestreiten, dass angesichts von Erderwärmung, Überkonsum, Überproduktion und Gewaltkonflikten ein Paradigmenwechsel dringend notwendig ist? Aber wie können wir Zukunft gestalten, ohne in die immer gleichen Muster zu verfallen? Und wie können Zusammenkünfte von Menschen wirklich transformativ wirken? Dafür hat mein heutiger Gesprächspartner eine der einflussreichsten Methoden entwickelt. Professor Otto Schama forscht und lehrt am renommierten Massachusetts Institute of Technology. Seine Theory U, der U-Prozess, wird weltweit von Unternehmen, Organisationen und Ministerien genutzt, um echten sozialen Fortschritt hervorzubringen. Den dazu entwickelten Online-Kurs haben mittlerweile mehr als 140.000 Menschen weltweit besucht. Es war gar nicht so einfach, eine Stunde Gesprächszeit mit dir zu bekommen, lieber Otto. Umso mehr heiße ich dich herzlich willkommen.
Vielen Dank, Michael. Und das tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es an deinem Kalender lag oder an meinem, aber
vielleicht an beiden. Lieber Otto, gib mir bitte mal einen Tipp. Wie kann ich dieses Gespräch mit dir führen, ohne unbewusst in alten Denkmustern und Routinen zu landen? Wie kann es ein schöpferisches Gespräch werden, das wirklich etwas Neues einlädt? Wie machst du das selbst?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, lieber Michael. Ich würde nicht sagen, dass es mir immer gelingt, aber wenn es mir gelingt, dann denke ich, hat das immer etwas mit zwei Dingen zu tun. Das erste ist, 100% präsent zu sein. Nicht nur bei sich, nicht nur bei dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin, sondern auch bei dem Thema oder bei dem, was in dem Gespräch im Begriffe ist, artikuliert zu werden. Also das ist das eine, würde ich sagen. Und das andere ist, dass es etwas mit einer Verlagerung nicht nur des Fokus, worauf man hinhört und ob man 100% präsent ist, sondern eine Verlagerung von dem Ort, von dem her, das Zuhören stattfindet.
Oh, dazu musst du ein Beispiel geben. Also was ist dieser Ort?
Normalerweise ist ja dieser Ort, dass ich eigentlich von meinem Gedanken her eine Frage ausspreche und dann von dort her zuhöre. Aber immer, wenn etwas zu mir gesprochen wird, nehme ich auch Resonanzen wahr, die ich eigentlich über mein Gefühl oder mein Herz als eine Kurzform davon aufnehmen kann. Also dahin die Aufmerksamkeit zu wenden, wie eigentlich das, was gesagt wird, auch in meinem Herzen ankommt und welche Resonanzen ich dort spüren kann, ist ein zweiter Hebelpunkt. Also erstens präsent sein und das zweite ist eigentlich den Ort des Zuhörens vom Kopf zum Herz und vom Herz hin zu demjenigen, der versucht, etwas zu formulieren, zu verlagern.
Wo ist da der Körper? Also Verstand, Gedanken, verstehe ich, Herz, verstehe ich. Gibt es dafür auch eine Verkörperung, die wichtig ist, vielleicht um auch zu spüren, was gerade meine Resonanz ist? Ob es etwas ist, wo sich in mir etwas zusammenzieht oder ob sich etwas öffnet in mir?
Ja, du hast es ja schon gesagt. Also das ganze Spüren hat mit dem Körper zu tun. Also das Herz ist ja bekanntlich Teil unseres Körpers. Ja, also das ist zumindest das Letzte, was ich gehört habe.
Ich kann das bestätigen, ja.
Aber das Spüren, wie du sagst, ja, ist in der Tat etwas, wo alle unsere Sinnesorgane eigentlich mit reinkommen können. Also ich würde sagen, es hat sicherlich zentral mit unserem Körper zu tun. Dennoch, interessanterweise, ist das auch etwas, was über unseren Körper, unseren physischen Körper hinausweist. Ich habe eine gute Kollegin, die Mitgründerin von dem Presencing Institute, Arana Ayashi. Sie ist eine amerikanisch-japanische Künstlerin.
Mit Tanz arbeitet sie sehr viel, ne?
Genau. Sie hat diese Unterscheidung zwischen den drei Körpern, die wir als Menschen, in denen wir teilnehmen. Also zunächst mal gibt es natürlich den physischen Körper, der uns allen bewusst ist. Dann gibt es den großen Körper, nämlich der Planet Erde. Und dann aber gibt es noch einen dritten Körper, nämlich den sozialen Körper. Ein sozialer Körper ist eigentlich die Summe und die Qualität der Beziehung, die wir in die Welt bringen. Ja, durch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, durch die Art und Weise, wie wir interagieren und durch die Art und Weise vielleicht auch, wie wir gemeinsam Denkprozesse verformen, würde ich sagen. Wenn du sprichst, was hat das mit dem Körper zu tun, müssen wir auch den sozialen Körper und in einigen Fällen sogar den großen ökologischen Körper, dessen Teil wir sind, mit einbeziehen.
Du hast mal gesagt, es braucht soziale Gefäße, also sprich Räume, in denen Menschen in einen schöpferischen Dialog treten können. Unser Thema sind ja auch die Zusammenkünfte von Menschen. Wie können Veranstaltungen, Zusammenkünfte zu solchen sozialen Gefäßen werden? Was sind förderliche Bedingungen, damit Menschen darin wirklich kreativ werden und echten Wandel gestalten können?
Gefäßbildung, also oder ein soziales Gefäß zu bilden, ist eigentlich, was wir im Englischen Holding Space nennen, also eigentlich den Halteraum, also das Umfeld, die Umfeldbedingungen, wenn ich zum Beispiel mit meinem Team zu einem Offsite fahre.
Also woanders als an der Universität euch zu treffen?
Genau, wenn ich im Unternehmen bin, eben nicht mich in unseren üblichen Meetingräumen treffe, sondern wir gehen für 3 Tage woanders hin. Kann vielleicht ein anderes Hotel sein, einen anderen Ort, wo wir uns 1-2 Themen vornehmen, in die wir dann vertieft eintauchen. Das ist ja das, was man Offsite nennt. Warum machen wir das nicht zu Hause, sozusagen in den gewohnten Meetingräumen, die doch eigentlich viel kostengünstiger sind und so weiter? Wieso machen das so viele? Weil wir dadurch ein anderes Umfeld schaffen. Und die Qualität des Umfelds hat was zu tun mit der Qualität der Natur. Es hat was zu tun mit der Existenz oder Nicht-Existenz von direkter Ablenkung. Und das ist natürlich in den eigenen Gehäuse immer schwierig. Und die hat auch was zu tun mit meiner Präsenz. Wie ich präsent bin in der Situation, zum Beispiel als Führungskraft. Ob ich in der Lage bin, 100% da zu sein. Ob ich in der Lage bin, wirklich zuzuhören, was gesagt wird. Ob ich Räume schaffen kann, wo die Sicht, die ich vorgetragen habe, wo der auch widersprochen werden kann. All dies sind Umfeldbedingungen, die man bewusst herstellen kann. Im organisationalen Lernbereich sagen wir eigentlich immer, dass die Qualität von Ergebnissen eine Funktion ist der Qualität der Beziehung. Also das heißt, die Qualität des Denkens, Kommunizierens und des Interagierens. Vor allen Dingen des Kommunizierens ist das. Und dass die Qualität der Kommunikation eine Funktion ist von der Gefäßbildung, den tieferen Voraussetzungen und den Umfeld, Inwelt- und Umfeldbedingungen, die wir schaffen für einen Teamentwicklungsprozess.
Wenn ich dich höre, dann geht es auch um einen Raum, in dem man sich sicher fühlt, weil du sagst, ein Raum, in dem Menschen sich auch psychologisch sicher fühlen, dass sie auch widersprechen dürfen, dass sie anderer Meinung sein dürfen. Da kommt das Thema Vertrauen rein. Sind das diese Faktoren, die diesen inneren Raum dann halten?
Also ich habe eine Kommunikationstheorie entwickelt. 4 Ebenen des Zuhörens und 4 Ebenen des Kommunizierens. Die erste Ebene ist eigentlich, wenn wir, was ich im Englischen Downloading nenne, was eigentlich das Abspulen bekannter Verhaltensmuster sind. Und das kennen wir natürlich alle. Wenn wir in so einem Kommunikationsmodus drin sind, kommt auch nichts Neues vor. Nur alles, was gesagt wird, wusste ich irgendwie schon. Das ist weder gut noch schlecht, aber wenn du eine Veränderungsmacher oder Macherin oder wenn du eine Führungskraft bist, einer historischen Situation wie der heutigen, wo wir es mit massiven Disruptionen zu tun haben. Und wenn diese Art des Zuhörens und Kommunizierens deine einzige ist, das ist natürlich ein Problem. Die zweite Ebene ist Debatte. Debatte und eigentlich so faktisches Zuhören und im Grunde deine Perspektive versus meine Perspektive. Ja? Und das ist ein Riesenschritt nach vorne, weil wir die unterschiedlichen Sichtweisen in einem System zur Sprache bringen. Aber oftmals sich die Begrenzung von dieser Art der Debatte oder der Konversation darin, dass wir uns immer tiefer in unsere eigenen Gräben. Also das Gleiche wird dann normal gesagt, nur ein bisschen lauter und wir kennen die Muster. Wenn wir es mit wirklichen komplexen Problemen zu tun haben, ist eigentlich noch ein drittes Muster notwendig. Etwas, was normalerweise als Dialog bezeichnet wird. Und Dialog ist, wir haben genau die gleichen unterschiedlichen Ansichten. Sagen wir mal, du argumentierst aus Perspektive A und ich aus Perspektive B. Aber es ist nicht so, dass wir plötzlich einer Meinung sind, überhaupt nicht. Aber in einem Dialog frage ich bei dir nach, wieso du eigentlich so ganz anders drauf guckst auf das Thema, was für mich doch so ganz anders sich darstellt. Ich frage bei dir nach, du würdest vielleicht bei mir nachfragen. Und so kommen wir in ein tieferes Verständnis der Unterschiedlichkeiten rein und schaffen die Voraussetzung eher für eine dialogische Sprechweise. Was ist eine dialogische Sprechweise? Dialog heißt im Prinzip zusammen zu denken. Ja? Also in einem gemeinsamen Entwicklungs- oder Denkprozess oder Problemlösungsprozess sich hineinzubegeben. Und das vierte ist, was wir schöpferischen Dialog oder kollektive Kreativität, also gemeinsame Kreativität nennen. Also schöpferischer Dialog heißt eigentlich, dass wir in einen gemeinsamen Denkprozess, in ein gemeinsames Fließen kommen, wo es nicht mehr so ist, also war das jetzt eigentlich deine Idee oder deine Sichtweise oder meine Sichtweise, sondern wo wir gemeinsam Teil eines Größeren werden, eines Prozesses, wo etwas Neues geboren wird, wo vielleicht eine neue Idee geboren wird, wo vielleicht eine neue Perspektive oder ein neuer Ansatz, wie man auf ein bestimmtes Problem zugehen kann. Das sind die vier Ebenen. Der Punkt ist, um von dem einen zur anderen Ebene zu kommen, brauchst du ein anderes Gefäß. Wenn wir normalerweise immer in der Debatte drin waren und du willst jetzt, dass wir in Nummer 3 oder 4 gehen, von dem, was ich eben gesagt habe, Dialog oder schöpferischer Dialog, passiert das nicht auf Anweisung, sondern du musst die Voraussetzung dafür schaffen. Und die Voraussetzung sind das soziale Gefäß. Und die größte Ressource, die wir dort haben, ist natürlich die Natur. In anderen natürlichen Räumen drin sein. Ein großes anderes Hilfsmittel ist, größere Gruppen aufzubrechen in Zwiegespräche, in kleinere Gespräche, weil wir dort zunächst viel, viel schneller in ein offenes Gespräch, in gemeinsamen Denkprozess ein, als wenn es eine größere Gruppe ist. Ein dritter ist den Zweck. Warum machen wir das hier eigentlich? Den gemeinsamen Zweck von dem, was wir hier erreichen wollen, gemeinsam zu verankern, sodass es von allen mitgetragen wird. Das Allerwichtigste ist natürlich die Art und Weise, wie ich als Führungskraft selber diese tieferen Ebenen vormachen kann oder nicht. Also es ist im Grunde die Art und Weise, wie ich präsent bin in dieser Situation und wie ich auch den Ton setze in einem Gespräch, die den großen Unterschied macht. Alle diese Dinge sind lernbar. Sie brauchen aber Übungsräume, in denen wir das zunächst mal am eigenen Leib erfahren und ja, was uns dann eigentlich die Zuversicht und das Zutrauen, diese neuen Kommunikations- und Gesprächsräume, die in Führungssituationen heute immer wichtiger werden, die zu entwickeln und auch zu halten. Und meine Erfahrung ist, wenn einem das einmal gelungen ist in einem Team, ist es beim zweiten und dritten Mal viel, viel einfacher möglich, das wieder zu aktivieren und schöpferisch zu machen.
Du hast jetzt der Führungskraft da eine ganz wichtige Funktion gegeben, diesen Raum zu öffnen und zu halten, indem die Führungskraft selber die Präsenz mitbringt, die Selbstwahrnehmung mitbringt. Gilt das auch für so externe Prozessbegleitung? Eben, ich denke jetzt an Facilitators, an Moderatorinnen und Moderatoren bei Veranstaltungen.
Genau das Gleiche. Im Grunde, Führungskräfte und Facilitators werden für das Gleiche bezahlt, nämlich diese Räume zu schaffen und den Betroffenen ermöglichen, auf eine tiefere Kommunikationsebene umschalten zu können. Also High-Performing-Teams haben eigentlich die Merkmal, dass sie nicht immer auf der gleichen Ebene unterwegs sind, sondern dass sie hoch und runter schalten können gewissermaßen. Entsprechend dem, was adäquat ist in einer Herausforderungs- oder in einer Handlungssituation. Also im Kommunikationsraum haben wir nicht eine Situation, wo es gute oder schlechte Kommunikation gibt, sondern wir haben Situationen, wo wir adäquate und inadäquate Formen der Kommunikation haben.
Und der Sinn der Purpose, den man gemeinsam mehr erreichen will, ob das dann stimmig oder unstimmig ist.
Ja.
Du betonst ja immer wieder, der wichtigste Schritt in dieser Zeit ist der von Ego zu Eco, also vom Ego zum Eco. Was meinst du damit genau? Ist Eco eigentlich ein anderes Wort für Gemeinwohl, für das Wohl ganzer Systeme?
Kann man so sehen, die Worte, die ich da ursprünglich benutzt habe, sind vielleicht wert, nochmal erinnert zu werden, Ego-System Awareness und Ecosystem Awareness. Also eigentlich eine Bewusstseinsverfassung, die um das Ego herum organisiert ist, und eine Bewusstseinsverfassung, die um das Eco herum organisiert ist. Und was ich meine mit der Unterscheidung ist, dass das Ego in meinen Augen nichts Schlechtes ist. Die meisten Leute glauben ja, das Ego ist sowas fürchterlich Schlechtes. Also ich würde sagen, da gibt es einen positiven Kern. Und was ist der positive Kern am Ego? Dass ich mich engagiere, dass es mir um irgendwas geht. Ich entwickle Initiative für etwas. Ja, es geht mir etwas. Ich fokussiere meine Energie um etwas. Und das ist das Positive. Was ist die Begrenzung? Es ist viel zu klein gedacht, weil es nur mi, mi, mi ist. Das Ego ist eigentlich, das schließt das Ego mit ein, aber öffnet die Perspektive nur von meiner eigenen Sicht zu den Sichtweisen von allen anderen, die in einer Situation mit teilnehmen. Insbesondere von denen, die in dem jetzigen System am meisten marginalisiert sind. Also das ist in allen sozialen Prozessen, muss man da immer drauf gucken, wer ist nicht hier? Ja? Also was sind die Akteure und die Perspektiven und die Player, die nicht mit am Tisch sitzen, die irgendwie systemisch ausgeschlossen sind? Und wie kann man entweder deren Stimme oder deren Perspektive zugänglich machen für diese Entscheidungsprozesse, um die es hier geht? Von der Sicht, die auf das Problem nur aus meiner Ego-Perspektive guckt, zu einer, die eigentlich multiperspektivisch oder polyperspektivisch arbeitet, die die Perspektiven der anderen mit einbezieht. Und das heißt nicht, dass ich meine eigene Sichtweise und meine eigenen Interessen aufgebe, aber das heißt, dass ich von einem erweiterten Bewusstsein her Entscheidungsfindungsprozesse betreibe.
Heißt das denn für Veranstaltungen, dass wir viel mehr unterschiedliche Perspektiven vertreten eben durch bestimmte Menschen einladen müssten, also viel weniger solche Blasenveranstaltungen, damit die Multiperspektive auch wirklich persönlich vertreten ist?
Im Prinzip ja. Es ist richtig, dass oftmals wir innerhalb der Blase unterwegs sind und nicht grenzübergreifend. Was natürlich du und auch die meisten anderen, die solche Sachen schon mal organisiert haben, natürlich auch gut erinnern, ist das Folgende. Ja? Jetzt bringst du also alle Leute zusammen und was passiert dann? Und die Antwort ist, nichts Gutes oder nicht viel Neues. Du weißt schon jetzt, was passiert. Also all die alten Reden werden nochmal gehalten, die sowieso schon jeder kennt. Was du eigentlich willst, ist eher ein anderes Organisationsprinzip, wo eigentlich nicht abstrakte Interessenvertreter miteinander reden, sondern die konkreten Partner in einem Ökosystem, die sowieso schon durch die Realprozesse miteinander verbunden sind. Und was oftmals dann hilft, wenn du die zusammenbringst, ist eine Prozessarchitektur, die es den Beteiligten erlaubt, eigentlich von der Silo mehr zu einer Systemsicht zu kommen.
Und das wäre konkret?
Und das wäre konkret, das ist sozusagen genau, was der U-Prozess macht im Kern, also in gemeinsame Wahrnehmungsräume einzutreten. Das sind unterschiedliche Systems Thinking Tools, ist aber vor allen Dingen auch, sich auf die Socken zu machen und das System aus der Sicht von den Rändern her sehen zu lernen und aus den Augen derjenigen Akteure, die sich an diesen Rändern befinden. Oder wenn du die Leute in einem Raum zusammenbringst, tiefere Zuhörräume miteinander einzusteigen. Und dann von dort aus in Räume der Stille einzutreten, in Räume der Willensbildung, wo jetzt nicht nur, wo ich mich frage, also was ist das jetzt eigentlich, wo das Neue vielleicht jetzt schon da ist und wo man sieht, wo alte Muster nicht mehr funktionieren. Was ist das eigentlich, was da entstehen will? Und was hat das zu tun mit meinem eigenen Weg? Worum es mir eigentlich geht? Also warum ich in diesem Geschäft oder in diesem Bereich der Wirtschaft oder der Zivilgesellschaft unterwegs bin? Wie sieht eigentlich die Zukunft aus, die wir in die Welt bringen wollen? Und dann, wenn da herum konkrete Ideen beginnen, entwickelt zu werden, diese Ideen dann durch Prototyping, das ist dann die vierte Bewegung, auszuprobieren, wirklich zu untersuchen. Prototyping ist die Kunst, neue Ideen im Tun zu erkunden. Ja, und Tun heißt, dass ich also einen Teil davon in mein praktisches Handeln bringe und dass ich dann das Feedback aufnehme, wie du deine Ideen weiterentwickeln kannst. Das ist also die vierte Bewegung. Und die letzte, die fünfte Bewegung ist, das zu integrieren. Also was aus diesem Prototyping-Erkundung rausgekommen ist, zu integrieren und in den Dienst zu stellen, wie man jetzt das System weiterentwickelt. Also das ist eigentlich der U-Prozess, dass du im Grunde anstatt zu reagieren auf eine Herausforderung, dass du eigentlich diesen Umweg machst, der durch das U beschrieben wird.
Wenn ich dir so zuhöre, dann komme ich wieder auf so einen Punkt, der mir immer wieder durch den Kopf ging, wenn ich mich mit der Theorie U beschäftigt habe, dass du diese fantastische Fähigkeit besitzt, ich sag mal aus meiner Perspektive, zutiefst spirituelles Wissen, Weisheitswissen in eine sehr handfeste Managementsprache zu verpacken, weil solche Dinge wie Stille oder eben auch so Sterbeprozesse von Denkmustern, das ist ja in unserer säkularisierten Gesellschaft alles erstmal gar nicht so beliebt. Aber so wie du es ausdrückst, ist es unglaublich anschlussfähig. Ist dir das eigentlich bewusst?
Ja, natürlich ist mir das bewusst. Also die Frage ist natürlich, was meinen wir jetzt wirklich mit Spiritualität? Ich nehme jetzt mal eine ganz breite Definition von Spiritualität, weil persönlich glaube ich, der Grund, warum die Theorie U eben wirksam ist in der Welt heutzutage, hat damit zu tun, dass viele Menschen, insbesondere in Führungs- und Verantwortungspositionen, insbesondere Menschen, die an der englische Begriff ist Frontline von Umbruchssituationen,
an dieser Bruchstelle,
an den Bruchstellen unterwegs sind, ja, haben da schon eine tiefere Erfahrung, die sie mitbringen, die einen öffnet, genau für diese tieferen Formen des Wissens. Also für mich ist Spiritualität was ganz Einfaches. Spiritualität ist letztendlich die Quelle menschlicher Kreativität. Spiritualität ist allgemein gesagt alles das, wo wir an unsere ureigensten Quellen herankommen. Die Quelle von unserer Kreativität, die Quelle von wer wir eigentlich sind, die Quelle von wer wir sein könnten, all das. Die beiden großen Herausforderungen, die dieses Jahrhundert charakterisieren werden und schon charakterisieren und definieren, nämlich die ökologische Herausforderung, die immer tieferen ökologischen Abgründe, vor denen wir stehen, und die sozialen Herausforderungen und die immer tieferen sozialen Abgründe, vor denen wir stehen, mit Polarisierung und Krieg und aus Gesellschaften wie hier in den USA, die also immer weiter auseinanderfallen, wirklich, wenn man genau hinguckt. Keine dieser beiden Herausforderungen wird erfolgreich angegangen werden können, wenn es nicht zu einem tieferen Umschwung kommt des menschlichen Bewusstseins. Von wo nach wo, von Ego zu Ego. Das hat was mit den spirituellen Abgründen zu tun. Und das ist etwas, was mich ehrlich gesagt am meisten irritiert heutzutage. Und das ist der Zustand der kollektiven Depression, in dem wir uns heute als Gesellschaft befinden und der viele von uns, insbesondere die mehr sensibleren Menschen, beeinflusst in einer Art und Weise, dass ich das Gefühl bekomme, dass, wenn ich auf die großen Probleme gucke, vielleicht ist es schon zu spät. Und das ist alles so riesig, dass was immer ich mache, total unsignifikant ist.
Also Ohnmachtsgefühle.
Das Ohnmachtgefühl gegenüber dem, was schon da ist und was jetzt noch auf uns zurollt. Und dieses Ohnmachtsgefühl ist im Kern nicht ein ökologisches und ein soziales Problem, es ist ein spirituelles Problem. Weil es hat was zu tun mit der Frage, die Grundfrage jeder menschlichen Biografie ist, nämlich, wie komme ich an meine Quellen ran, an die tieferen Quellen von dem, wer ich eigentlich sein könnte, mein wirkliches zukünftiges Potenzial. Als Sozialwissenschaftler interessiert mich weniger die Glaubensvariante davon, sondern ich bin natürlich interessiert an dem Erfahrungsraum, was für jeden Einzelnen, mit dem ich zu tun habe, oder auch für Leadership-Teams, was die realen Erfahrungen sind, die wir in dieser Hinsicht haben. Der U-Prozess ist eigentlich eine Bewegung hin zu meinen Quellen. Wie komme ich an meine Quellen ran? Und wie kommen wir an unsere Quellen ran als Team? Und dann, wenn wir diese Verbindung hergestellt haben, wie werden wir wirksam von dieser Verbindung her, wie werden wir wirksam und helfend und heilend wirksam in unseren unterschiedlichen Arbeitsfeldern? Und an diesem unteren Wendepunkt des U, die innere Bewegung, die da stattfindet, ist eine, die ich zusammengefasst habe mit den zwei folgenden Worten: loslassen und kommen lassen. Letztendlich Veränderungsprozesse, die sozusagen den U-Prozess benutzen, indem man lernt, loszulassen und kommen zu lassen. Loslassen von was? Von dem Alten, von allem, was nicht wirklich essentiell ist. Und kommen lassen von was? Was wirklich für uns essentiell ist.
Naja, und die Hinderungsgründe dafür liegen ja eben in dem, was man auch mit diesem Gedankensystem namens Ego verbindet. Dieses Festhalten an dem Bekannten, egal wie leidvoll das ist, aber ich kenne es und halte daran fest, einfach nur aus so einem tiefen Sicherheitsbedürfnis. Du hast auch mal gesagt, es ist sinnvoll und weiterführend, sich immer wieder diesen inneren Ort bewusst zu machen, von dem man aus handelt. Und dass Achtsamkeit in deinem Konzept eben mehr ist als eine persönliche Bewusstseinstechnik, sondern eine Grundlage überhaupt für eine ganzheitliche Sicht. Also sich selbst als Teil des großen Ganzen wahrzunehmen, als Teil der aktuellen Probleme, aber auch als Teil der Lösung. Habe ich das einigermaßen so verstanden?
Absolut. Ja, das ist absolut so, wie ich das sehen würde. Und das natürlich oftmals Achtsamkeit. Also wenn es für die Kultivierung der eigenen inneren Bedingungen und für den eigenen Weg eingesetzt wird, ist das ja schon mal zunächst etwas unheimlich Positives. Aber wo es natürlich heute besonders hakt, ist, wie wir eigentlich diese Kraft der Achtsamkeit nicht nur für individuelle Kultivierung, sondern für gemeinsame oder kollektive oder systemische Transformation einsetzen können. Die Klimaherausforderung und die Biodiversity-Herausforderung lassen sich nicht dadurch lösen, dass wir nur individuelles Verhalten verändern. Das ist notwendig, aber nicht hinreichend. Und was hinreichend ist, ist im Grunde auf die gemeinsamen Entscheidungsprozesse ganz anders hinzugucken und ganz andere Prozessarchitekturen zu entwickeln, die uns erlauben, den Weg von zivilisatorischen Verhaltensweisen, die im großen Maße den Planeten und auch unsere sozialen Beziehungsmuster zerstören, heute umzuwandeln, durch eine Transformation der Ökonomie, aber auch durch eine Transformation unserer gesellschaftlichen Entscheidungs- und Lernprozesse.
Diese Introspektion, die dafür notwendig ist, ist nach meinen Erfahrungen auch mit innerer Arbeit deswegen so unangenehm, weil man ja dann nicht nur mit den hellen Seiten seines Innenlebens konfrontiert wird, sondern eben auch mit dem Schatten. Was tust du in der Prozessbegleitung, um diese Scheu in sich hineinzuschauen, Introspektion, Achtsamkeit zu betreiben, zu überwinden?
Was ich an der Stelle gemacht habe, ist, einen Begriff dafür zu entwickeln, der das vielleicht ein bisschen attraktiver macht. Und das ist der blinde Fleck. Also A, Sachen, die wir nicht sehen, also die sozusagen aus unserem Sichtfeld irgendwie entfernt sind. B, Sachen, die wir zwar sehen, aber nicht spüren können. Ja, es ist also in unserem Kopf gefangen, so abstraktes Wissen, aber ich spüre eigentlich nicht, was mit dem anderen los ist. Und C, es sind Dinge, die ich zwar sehe und spüre, ich sag mal George Floyd, ich sehe dieses Video, die 8,5 Minuten, mir kommen die Tränen. Dann, was tue ich? Nichts.
Ohnmacht.
Genau. Das dritte ist die Ohnmacht und dass man zwar bewegt ist und man sieht, was das Problem ist, aber man kann trotzdem nicht das eigene Handeln aktivieren. Und das sind, würde ich mal sagen, die drei Ebenen der blinden Fleck. Es gibt keine Institution, würde ich sagen, heute weltweit, die nicht in irgendeiner Form mit ihren eigenen blinden Flecken konfrontiert wird. Das heißt, was ich lernen muss als Führungskraft, ist die Art und Weise, wie die ökologischen und sozialen Abgründe, mit denen wir es heute weltweit zu tun haben, wie die etwas zu tun haben mit meinen eigenen Business Practices, ja, also mit den eigenen ökonomischen Verhaltensweisen. Dafür muss ich mich öffnen. Und niemand liebt es, dahin zu gucken. Das ist unangenehm und genau deswegen ist es wichtig und darf es nicht vermieden werden. Und dafür wirst du als Führungskraft bezahlt. Also dafür, da hineinzuspüren und hineinzulehnen und Kommunikationsräume aufzutun, wo proaktiv bestimmte strukturelle Ungereimtheiten, die wir aus der Vergangenheit geerbt haben und die in dieses Jahrhundert nicht mehr reinpassen und deswegen umgewandelt werden müssen, die wir dann angehen können. Und das sind Themen, die nicht nur neue kognitive, sondern auch neue kommunikative und emotionale Kompetenzen von Führungskräften verlangen. Nämlich zuvörderst, sich Kommunikationsräume stellen zu können, wo es um Fragen geht, bei denen man sich zunächst mal beginnt, unwohl zu fühlen.
Dir sind ja bekannt die seit kurzem weltweit diskutierten Inner Development Goals, die ja entwickelt worden sind mit dem Problembewusstsein, dass es zwischen dem Wissen, was wir haben, und unserem Handeln eine Kluft gibt. Da sind 23 innere soziale, kognitive Kompetenzen entwickelt worden. Hältst du die für einen wirkungsvollen Rahmen, um Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung von mehr Nachhaltigkeit zu bewegen?
Ja und nein. Ja, in dem Sinne, dass die Inner Development Goals eine sehr effektive Kommunikation ist, die zwischen dem alten und dem neuen Paradigma in der Ökonomie und in sozialen Prozessen vermitteln kann. Und die schlicht und ergreifend sagt, dass um die äußeren Entwicklungsziele zu erreichen, Sustainable Development Goals, reicht es nicht nur darüber zu reden, sondern wir müssen eben auch durch innere Veränderungsprozesse gehen und die werden in den IDGs, den Inner Development Goals, benannt. Also das ist der positive Teil. Also hier kommt die Einschränkung. Die Einschränkung ist, okay, jetzt haben wir also 17 SDGs, 17 Sustainable Development Goals. Niemand kann die schon erinnern. Und jetzt, das Letzte, was wir gebraucht haben, ist nochmal 23 obendrauf, ja, die auch niemand erinnern wird. Obwohl es zunächst mal sehr zielführend ist, die Ziele zu benennen und zu klären, reicht es natürlich überhaupt nicht aus, in der Kommunikation von Veränderungsprozessen sich immer nur auf diese Ziele zu orientieren. Sondern was wir natürlich bisher zu wenig gemacht haben, ist auf die Interdependenzen zu schauen, auf die Systeme zu gucken und auf die Gesamtsysteme zu gucken, die wir jetzt davor in unserem Gespräch mit der ökologischen und sozialen Herausforderung und den betreffenden Abgründen bezeichnet haben. Was wir brauchen, ist einen stärkeren Fokus auf den Jetzt-Moment. Vergiss 2030. Wer bist du jetzt? Und wie kannst du im Grunde mit deinem Bewusstsein in dem jetzigen Moment wirksam werden? Alle wissen, dass große Transformation notwendig ist. Keiner weiß wie. Oder die wenigsten, sagen wir mal, wissen, wie das eigentlich genau gehen kann. Und das ist, denke ich mal, die Bewusstseinsverfassung, die wir heute haben. Was fehlt, ist eine soziale Technik, die es uns erlaubt, in unseren praktischen Veränderungsprozessen bereits im jetzigen Moment Wirksamkeit zu entwickeln. Das sind die praktischen Herausforderungen, mit denen wir es heute als Führungskräfte und auch als Veränderungsmacher und Macherinnen zu tun haben. Und das, würde ich mal sagen, sollte im Vordergrund stehen.
Wunderbarerweise bist du mit dem Betonen des Hier und Jetzt wieder angekommen beim Anfang des Gesprächs, wo du auch schon gesagt hast, die Präsenz ist ein Schlüssel, weil eigentlich nur im gegenwärtigen Moment wirklich etwas passieren kann und nicht in der Zukunft. Ich danke dir dafür, dass es jetzt sogar mehr als eine Stunde geworden ist. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Inspiration. Herzlichen Dank, Otto.
Vielen Dank, Michael, und alles Gute für dich und für alle, die noch hier in der Community dabei sind.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.